HR Info. Das Interview mit Heiner Fricke, deutscher Helfer, zurück von einem Anti-Ebola-Einsatz in Liberia. Heiner Fricke hat beruflich mit der tödlichen Ebola-Seuche nichts zu tun. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Laserschnitt in Uelzen. Aber Heiner Fricke ist auch ausgebildeter Rettungsassistent und war für eine Hilfsorganisation knapp 2 Wochen lang im Einsatz in Liberias Hauptstadt Monrovia. Dort hat er Isolierstationen für Ebola-Kranke aufgebaut. Heiner Fricke hat gesehen, wie eine Seuche ein ganzes Land verändern kann. Und er hat nach seiner Rückkehr gemerkt, dass sein Einsatz gegen Ebola auch ihn selbst verändert hat. HR Info, das Interview. Jetzt mit Heiner Fricke und HR Info Afrika-Korrespondent Marc Dubbel.
Herr Fricke, als wir uns eben begrüßt haben, habe ich eben kurz die Hand gegeben. Das kommt total aus dem Reflex raus. Ist das bei Ihnen auch immer noch eine Reflexbewegung nach Liberia, nach Monrovia?
Kommt langsam wieder. Aber die ersten Tage habe ich mich sogar dabei erwischt, dass ich Abstand von meiner Frau gehalten habe. Weil es ist, wie Sie das schon angedeutet haben, dort absolut ein No-Go, dass man Menschen anfasst, dass man sich dicht an sie ranstellt oder anderen Körperkontakt hat. Das ist mittlerweile, Gott sei Dank, dort ist es bei vielen Leuten in Fleisch und Blut übergegangen.
Mhm. Wie war das, als Sie hier dann angekommen sind? Wie war das mit den Kollegen? Haben die auch sich so ein bisschen auf Abstand gehalten? Haben Sie da was gemerkt?
Ja, die waren natürlich auch verunsichert. Ich habe das dann erklärt und habe die Krankheit erklärt, den Virus erklärt, wie man sich anstecken kann, dass es nur über Schmierinfektionen geht und dass ein Mensch, der sich eventuell infiziert haben könnte, niemanden anstecken kann, solange er die Krankheit nicht hat. Das heißt, die Krankheit bei ihm ausgebrochen ist. Und das würde man ganz klar erkennen durch Fieber, durch sehr starkes Unwohlsein, Kopfschmerzen, kann auch Übelkeit, auch Durchfälle dazukommen. Also wenn man erkrankt, dann ist man in kürzester Zeit wirklich krank, man fühlt sich schlecht, würde man auch nicht freiwillig arbeiten gehen.
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen erkältet. Wenn Sie jetzt in meinem Zustand wären, würden bei Ihnen erstmal die Alarmglocken klingeln?
Nein, würden nicht. Wir kontrollieren uns auch nach Liberia 3 Wochen. Jeden Tag messen wir 3-mal am Tag die Temperatur. Das muss natürlich sein, denn wenn man jetzt Temperaturanstieg hätte, die man sich nicht erklären kann, weil man nun keine Grippe hat, dann muss man schon vorsichtig sein. Wir haben aber auch Notrufnummern, die wir informieren dann sofort und wo dann automatisch ein System in Gange gebracht wird, wo wir untersucht werden und sichergestellt wird, dass wir niemanden anstecken können. Wenn ich jetzt Grippe bekommen würde oder Fieber bekommen würde, aufgrund von Mandelentzündung oder Ähnlichem, würde ich mir keine Gedanken machen, weil das Wetter ist schlecht und es wird immer kälter und ich bin viel draußen und ich würde das als ganz normal ansehen.
Sie wirken sehr entspannt auf mich.
Ja.
Sind Sie auch?
Bin ich auch. Ja, war ich auch dort vor Ort und das hat nichts mit Heldentum zu tun, wenn man da entspannt ist, sondern das hat damit zu tun, dass man Profi ist in dem, was man tut und dann kann man auch ganz entspannt sein, denn Hektik und Kopflosigkeit, das ist weder im Interview noch draußen bei der Arbeit ein guter Ratgeber.
Wann ist Ihnen denn klar gewesen, ich gehe da runter, ich will da helfen?
Ja, in dem Augenblick, wo mein Einsatzleiter, der Herr Lagmann, mich angerufen hat. Ich bin ja bei der ESA Germany seit knapp einem Jahr und das war auch mein erster Einsatz mit dieser Organisation.
Eine Hilfsorganisation?
Ja, eine internationale Hilfsorganisation. ESA bedeutet International Search and Rescue. Die haben in den letzten Jahren sehr viele SAR-Einsätze geflogen, wie zum Beispiel Philippinen, Haiti oder auch andere Großschadensereignisse. Und dies war halt ein humanitärer Einsatz und man muss dazu sagen, man muss den Menschen vertrauen und diesen Leuten bei ESA vertraue ich mein Leben an, insbesondere meinem Einsatzleiter. Wenn der sagt, wir fliegen dorthin, wir machen dort unsere Arbeit, dann weiß ich, wir werden hervorragend vorbereitet und da gibt es keine Fragen und da muss ich konzentriert arbeiten, wie alle anderen auch und dann wird auch nichts passieren.
Viele Fragen tauchen aber möglicherweise bei Angehörigen auf, die dann hier zu Hause bleiben, wenn Sie da runtergehen.
Ja, klar.
Wie war das bei Ihnen?
Ja, meine Frau war natürlich auch sehr verunsichert, weil zu Anfang hatte sie auch nur die Informationen, die man so oberflächlich aus den Medien bekommt. Dann haben wir ein bisschen mehr Informationen bekommen, auch von der ESA. Also wir hatten ja 2-3 Tage Vorlauf vom Flug. Das heißt, wir haben die ganzen Informationen über das Robert-Koch-Institut bekommen. Was ist das für eine Krankheit und wie infiziert man sich? Wo sind die Gefahren und welche Aufgaben haben wir vor Ort? Und Das hat natürlich schon mal die Angst so ein bisschen gedämpft. Natürlich, Restrisiko ist immer da. Es kann ja auch jemand irgendwo mit Fieber auf mich zukommen und sich freuen, ich komme jetzt zu helfen, weil man sieht das ja in der Anderskleidung, dass wir von ISA sind. Dann kann er mich natürlich infizieren, wenn er mich umarmt oder was ich was. Das kann natürlich immer passieren.
Was machen Sie denn dann in so einer Situation?
Ja, erstmal zurückgehen natürlich, also wenn das vorgekommen wäre, wir sind ja auch immer zu dritt, das heißt, wir passen auch immer auf uns auf, egal wo wir uns bewegen. Und wenn es zu einem Körperkontakt mit einem Ebola-Patienten gekommen wäre, dann würde ich auch heute nicht sitzen, sondern dann wäre ich noch in Quarantäne und das hätten wir auch natürlich durchgezogen. Dann gehen wir in Quarantäne, 21 Tage überwacht und dann muss man sicher gehen, das geht nicht anders. Man kann die Familie oder Freunde oder Bekannte nicht gefährden. Das würden wir auch nie tun.
Ein sehr minutiöses Vorgehen bei der Planung eines solchen Einsatzes. Wie lange dauert so eine Vorbereitung?
Also auf dem Freitag wussten wir, wir fliegen und die Vorbereitung lief dann nonstop, fast Tag und Nacht, bis zum Dienstag oder Mittwoch früh, als wir geflogen sind.
Und dann lernen Sie, wie Sie so einen Anzug anziehen, was Sie machen müssen im konkreten Fall der Ebola-Bedrohung?
Also erstmal haben wir sehr viele Informationen über die Krankheit selber, über den Virus. Wie funktioniert der? Was ist sein Bestreben? Dabei auch gelernt, dass es ein sehr dummes Virus ist, weil er halt bei seiner Arbeit den Wirt tötet, zerstört. Und das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck eines Virus. Natürlich haben wir auch Schutzkleidung mitgenommen, die uns angeschaut, geübt, geprobt, sehr viel Desinfektionsmittel, sehr viele Verhaltensweisen durchgesprochen, was machen wir wie, dass man Dinge wie am Mund fassen oder sowas während der Arbeit auf der Baustelle natürlich nicht mehr macht. Und man kann ja dann auch auf dem Handschuh irgendwie kontaminiertes Material haben und das dann im Mund wischen zum Beispiel. Also das war schon eine anstrengende Vorbereitung für so einen Einsatz, klar.
Aber ich stelle mir vor, Sie müssen ja eine wahnsinnige Menge an Selbstkontrolle dann auch haben in so einem Gebiet. Sich dann tatsächlich nicht aus Reflex schnell an den Mund zugreifen, wenn es einen juckt oder ähnliches. Mhm. Das heißt, man muss die ganze Zeit eigentlich auf sich aufpassen.
Ja, das ist ja das Anstrengende dabei. Das ist wirklich extrem anstrengend. Deswegen waren wir auch nach den 2 Wochen irgendwo auch erleichtert, dass wir jetzt mal wieder nach Hause kommen, dass wir anfangen können, so ein bisschen zu entspannen und sagen, also die Gefahr sitzt nicht hinter mir, sondern das ist nur meine Frau. Zum Beispiel. Ne? Also das war schon eine Erleichterung, als man wieder in Deutschland war und das muss man schon sagen. Aber wir würden morgen wieder so hinfliegen. Also,
Sie würden morgen wieder hinfliegen?
Natürlich.
Trotz des Stresses?
Ja, weil die Menschen brauchen uns. Und das ist das, was die Bevölkerung hier einfach vergisst. Ne? Das Ebola scheint so weit weg und ist da hinten in Afrika und da sind ja so viele Menschen und wenn da jetzt ein paar sterben, das sind so Gedanken, die man manchmal so rausklingen hört, auch wenn man das vielleicht nicht böse meint, der das so sagt. Aber wenn Sie dort waren und Sie haben diese vielen, vielen Kinder gesehen und diese Menschen, die wirklich sehr emotional, sehr herzlich sind und man kann Menschen nicht im Stich lassen, egal ob das nun Afrikaner sind, ob das nun Russen sind oder ob das Chinesen sind oder Deutsche sind. Wir sind irgendwie doch alle eine Familie und wir müssen nicht nur auf uns aufpassen, sondern wir müssen uns auch helfen.
Das ist das, was Sie antreibt und was Sie auch zu solchen Einsätzen treibt.
Ja. Das die Welt ein bisschen besser machen.
Ich würde gerne nochmal auf diese Bilder, die Sie eben haben anklingen lassen, zu sprechen kommen. Welches Bild hat sich bei Ihnen denn eingebrannt, als Sie aus der Maschine gestiegen sind? Was war so das erste eindrucksvolle Bild von Monrovia? Sie waren ja vorher noch nicht in Westafrika gewesen.
Als wir angekommen sind, war das stockdunkel. Wir haben nicht viel gesehen. Hat nicht toll gerochen auf dem Flughafen. Das war eigentlich mehr so wie eine Baracke oder kaputtes Fabrikgelände oder so, würde ich eher sagen. Hat mit dem Flughafen nicht viel zu tun gehabt. Und dann sind wir halt in der Dunkelheit gefahren und nächsten Tag haben wir uns erst mal einen Überblick verschafft. Wir waren natürlich schockiert über diese Armutsverhältnisse dort. Das hat man zwar gelesen und man wusste, das ist ein Entwicklungsland und das ist mit Schlusslicht in Afrika. Aber wenn man dann sieht, dass die Kinder knietief in Dreck, Modder sitzen, und zwar nicht normaler Modder, sondern Müll, und dort essen oder spielen und irgendwas Brauchbares raussuchen, dann da strömen sich einem die Nackenhaare hoch.
Das also hat sie dann schon nochmal geschockt.
Ja, dass die Leute überhaupt kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung haben, 95% der Menschen, oder dass kaum jemand Zugang zu Strom hat, nur über einen Generator. Dass Monrovia oder das ganze Land mit 3,5 Millionen Einwohnern sich etwas über 50 Ärzte teilen. Da kann man von Gesundheitssystem eigentlich nicht sprechen. Ja? Und wenn man auch diese Station gesehen hat, wo die Ebola-Kranken verwahrt werden, behandelt kann man das nicht nennen, also viele jedenfalls nicht. Es gibt natürlich schon mittlerweile ganz gute, die auch entsprechend Platz haben, aber es gibt halt noch sehr viele, das sind Verwahranstalten und da ist es auch kein Wunder, wenn die Leute da ausbrechen wollen. Wenn die da in der Hitze liegen, nichts zu trinken, nichts zu essen haben, die Angehörigen müssen kommen und die was bringen, dann stehen die auch stundenlang vor dem Unit und versuchen, Lebensmittel für ihre Angehörigen loszuwerden.
Das sind so die Bilder, die man ja auch im Fernsehen ab und zu
genau,
sieht.
Genau, die haben wir jeden Tag gesehen, jeden Tag. Ja. Und da die Leute, die dann Hilfe suchen zu so einem Unit gehen und oder gefahren werden oder in der Schubkarre oder auf dem Pickup oder auf dem LKW oder im Taxi sogar. Und die sitzen dann da stundenlang, manchmal sogar ein, zwei Tage draußen, ungeschützt, irgendwie vor so einem Holzverschlag und warten, dass sie aufgenommen werden. Und denen geht's schlecht. Also die würden hier auf einer Intensivstation landen, die liegen dort im Dreck und erbrechen da in Gras. Also
was macht das mit Ihnen als Rettungsassistent? Normalerweise würden Sie ja zu den Menschen sofort hinkommen, ihnen helfen, sie sozusagen betreuen, aber jetzt dürfen Sie die gar nicht anfassen.
Nee, genau. Das war ein sehr anstrengendes Erlebnis, weil nach 30 Jahren Rettungsdienst, was ich ja mittlerweile so auf dem Buckel habe, hat man natürlich schon viel gesehen und viel mitgemacht. Aber wenn man dann einen Menschen irgendwo liegen sieht, der hilflos ist und der ganz klar Hilfe benötigt und man weiß, man kann dem nicht helfen, ohne sich selbst zu gefährden. Und dass es einfach unmöglich ist, jetzt aus einem Auto zu steigen, wenn man ihm vorbeifährt und sagen, hier, hast du Wasser, das geht schon nicht, dann wäre ich jetzt schon nicht heute nicht hier. Das ist viel zu gefährlich. Vor allen Dingen den Sterbevorgang, den kann ich eh nicht mehr stoppen, weil die Krankheit viel zu weit fortgeschritten ist dann, wenn die da schon liegen. Und man kann einfach nur entweder dokumentieren, was wir auch getan haben, um auch die Menschen hier aufzurütteln, oder man kann halt vorbeifahren. Ne? Das ist bitter.
Was waren die Reaktionen von den Kranken, die Sie gesehen haben? Wie nehmen die Sie wahr?
Von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die nehmen mich nicht wahr, weil die schon ein halbes Stück über der Brücke rüber waren und die waren auch wenige Minuten nachher auch verstorben. Das waren zwei Männer, die wir an der Straße liegen haben sehen.
Sonst Reaktionen von der Bevölkerung auf Ihre Präsenz dort? Haben die Sie begrüßt? Es gibt ja immer wieder die Erzählungen, dass Leute auch Angst haben vor den Menschen, die da in diesen Maßanzügen kommen.
Wir haben diese Maßanzüge nicht getragen, weil wir haben einen anderen Auftrag gehabt. Diese Maßanzüge, wenn man sie mal so nennen will, Schutzanzüge, darauf sind wir zwar ausgebildet, aber die brauchten wir nicht tragen, weil wir dort Isolierstationen installiert haben. Das heißt, wir haben erstmal die Infrastruktur hergestellt für diese Station, haben den Untergrund mit Baufirmen bereitet, haben Kontakte geknüpft, damit auch nachher der Betrieb dieser Station nachher auch läuft und nicht einfach was hinstellen und abhauen. Das muss ja alles geregelt werden. Leute müssen ausgebildet werden im Montieren der Zelte und Demontieren und so weiter. Dann die Montage selber und das Ganze einrichten. Das war ja unsere Hauptaufgabe. Und natürlich auch zu gucken, wie sieht es im Umland aus. Wir sind auch übers Land gefahren, haben geguckt, wie ist die Struktur, wie geht es da den Leuten, um selber hier auch berichten zu können, was wird benötigt dort vor Ort. Das ist ja ganz wichtig. Ja, und die Leute haben durchweg positiv auf uns reagiert. Viele waren sehr, sehr glücklich oder haben das gezeigt zumindest, haben ihre Kinder hochgehoben, dass man die fotografiert und haben gewunken oder Daumen hoch, solche Dinge, weil sie halt auch sehen, dass wir Weiße sind, ist ja schwer zu übersehen, aber in unserer Einsatzkleidung war denen ja klar, dass wir dort einen Auftrag haben und dass wir was tun wollen. Das fanden die natürlich schön. Gerade so auch die Krankenschwestern und Ärzte, die waren wirklich sehr dankbar. Und das ist auch das, was einen auch mit antreibt. Ne? Mhm. Man weiß, man ist willkommen und nicht wie irgendeine Schutztruppe, wo man eher als Parasit gesehen wird, als Helfer. Ne? Ja.
Es gab ja aber auch den Fall, dass Helfer angegriffen worden sind von aufgebrachten Menschen. Hatten Sie mal Angst, dass das auch passieren könnte?
Nee, bei uns gar nicht. Also was mit Ebola zu tun hatte, da waren die Menschen uns gegenüber nie feindlich eingestellt. Ich kann mir das auch nicht erklären, wie solche Situationen zustande kommen. Das ist sicherlich immer eine Verkettung von verschiedenen Abläufen, die da im Vorfeld gelaufen sind, dass dann diese Menschen aggressiv werden. Können Sie sich ja vorstellen, nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Informationen. Und dann wird man abgeblockt, weil die Leute, die man anspricht, auch überfordert sind. Dann kann natürlich sowas schon mal passieren. Aber so eine Aggression finden sie jeden Tag im Uelzener Krankenhaus auch von irgendwelchen Leuten. Das ist ja nichts Weltbewegendes. Aber richtige Aggression, so haben wir nicht erlebt. Natürlich gibt es dort auch kriminelle Menschen, gibt es in jedem Land. Und gerade da, wenn es den Leuten ganz schlecht geht, dann sind das halt ein paar mehr. Da musste man schon so ein bisschen aufpassen, wo man sich bewegt. Also in der Stadt zum Beispiel hat man schon gemerkt, dass Leute einen ausbaldowern wollten oder so. Das ist natürlich, gibt es natürlich auch, das ist die Kehrseite. Aber das gibt es in jedem Land.
Man hört jetzt viel davon, dass Liberia quasi, wie auch Sierra Leone, von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschnitten ist. Flüge gehen kaum noch rein oder raus. Mhm. Handel ist, findet kaum noch statt. Wie ist denn das Leben dort? Sind die Märkte noch voll? Kann man noch was kaufen? Gibt es Benzin?
Ja, natürlich. Es gibt Benzin, es gibt Diesel. Preise sind für afrikanische Verhältnisse recht hoch, finde ich. Es gibt auch Telekommunikation, eingeschränkt. Manchmal mehr, manchmal weniger, was sehr, sehr teuer ist. Dann gibt es Märkte, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Die Leute sitzen also mehr oder weniger im Dreck. Wirklich ganz schrecklich, ich würde da nichts erkaufen. Und verkaufen da die Waren aus der Landwirtschaft oder essen da und leben da auch. Wobei das ganze Leben insofern eingeschränkt ist, dass die Schulen alle geschlossen sind, dass die Universitäten geschlossen sind, dass auch viele Behörden, die man nicht unbedingt braucht, auch geschlossen sind. Also man bekommt schlechte Informationen. Und man hat Sperrstunden abends, gibt es, ich glaube, ab 10 Uhr darf keiner mehr raus. Dann dürfen auch die Einbrecher nicht mehr raus, dafür klauen dann andere. Also es ist schon anders als normal.
Wenn Sie jetzt sagen, bei den Gütern, die Sie da auf dem Markt gesehen haben, da würden Sie nichts essen. Was haben Sie denn da gegessen? Wie wurden Sie versorgt?
Wir, also die ESA Germany, ist ja INSARAG zertifiziert, das heißt von den Vereinten Nationen zertifiziert, als einer der wenigen Organisationen überhaupt. Mit uns ist das in Deutschland nur das THW. Und wir müssen uns an gewisse Regularien halten, an gewisse Vorschriften halten, wie wir solche Einsätze vorbereiten, wie wir sie durchführen und wie wir sie nachbereiten. Und dazu gehört unter anderem auch, dass wir uns nicht von Nahrungsmitteln aus den Einsatzländern ernähren, sondern dass wir die Nahrung, die wir benötigen, selber mitbringen müssen. Ne? Und das ist nicht nur zum Schutz des eigenen Lebens oder der eigenen Gesundheit, denn mit Durchfall kann man ja auch schlecht arbeiten vor Ort, sondern das ist auch, weil man dem Land vor Ort nicht zur Last fallen will und denen noch was wegnehmen will, wovon sie eh schon zu wenig haben. Und wir hatten nur das Pech, dass unsere Lebensmittel 6 Tage in Marokko festlagen und wir sie nicht bekommen haben in Monrovia. Und wir uns also 6 Tage von Müsli-Riegeln und Butterkeksen, die wir in unserem Handgepäck hatten, ernährt haben, uns das sehr stark einteilen mussten. Deswegen habe ich auch 3,5 Kilo abgenommen in der Zeit.
Wenn Sie jetzt das so alles erzählen, dann wird einem schnell klar, warum 13 Tage eine schon ziemlich lange Zeit sein können, da unten zu arbeiten. Erzählen Sie uns doch nochmal, wie war es denn konkret Ihre Arbeit vor Ort? Sie haben dort eine Isolierstation aufgebaut. Warum sind diese Isolierstationen so wichtig?
Ich möchte mal ein bisschen ausholen. Also wir haben einen Hilferuf bekommen aus Monrovia von einer deutschen Klinik. Das ist die Gallup-Klinik, wird von einer Deutschen geführt. Die hat die Aktion Medeor um Hilfe gebeten und die haben Spendengelder organisiert für eine Isolierstation. Medeor hat sich dann an ESA Germany gewandt als Partner und wir sind dann vor Ort zuständig gewesen für die Installation. Diese Isolierstationen sind deshalb wichtig, weil man die kranken Menschen von den gesunden Menschen trennen muss. Das ist das Allerwichtigste, damit die Ansteckung aufhört. Und man muss auch die Risikofälle von den Kranken trennen und von den Gesunden trennen. Also von diesen Menschen, wo es nicht ganz klar ist, haben die Ebola oder haben die Malaria oder haben die einfach einen anderen grippalen Infekt oder was auch immer. Und die werden getestet und dann dauert das ein paar Tage, bis man das weiß. Das heißt, das ist das A und O, das Trennen dieser Menschen. Und natürlich die adäquate Versorgung. Und wenn Sie so ein Zelt gesehen haben, jeder Patient liegt dort separat, also ist durch einen Vorhang mit einem anderen Patienten getrennt, also zum anderen Patienten getrennt. Das heißt, er hat Privatsphäre, er wird wieder wie ein Mensch behandelt. Der hat also seine eigene Toilette am Bett stehen und steckt mit seinen Fäkalien nicht einen anderen noch an, der gerade dabei ist, gesund zu werden oder was auch immer. Und diese Fäkalien werden auch verbrannt danach. In so einem Verbrennungsofen, die wir mitgeliefert haben. Und die Leute können dort auf einem Bett schlafen, haben da eine Decke und liegen nicht auf der Erde.
Das Menschenwürdiges.
Heißt, menschenwürdig. Vor allen Dingen, wenn sie so liegen, haben sie auch ein Interesse, gesund zu werden. Und auch da zu bleiben, weil es ihnen dort besser geht als fast überall woanders dort. Und sie bekommen dort Infusionen, sie bekommen dort was zu essen, sie bekommen dort was zu trinken. Das ist so alles sichergestellt. Und das ist mehr als in vielen anderen Auffangstationen. Und dann wollen die auch nicht ausbrechen. Wenn die sagen, es geht mir hier gut und es geht mir vielleicht morgen besser als heute, dann sind die auch brav, sage ich mal in Anführungszeichen, und wollen auch gesund werden, weil sie es auch können. Weil man muss an dieser Krankheit nicht sterben. Die Sterbequote bei Patienten, die zu Hause bleiben und von den Angehörigen gepflegt werden, ist zwischen 70% und 90%. Wenn die dort in Monrovia versorgt werden können, frühzeitig auch versorgt werden, gerade mit Flüssigkeit, mit Medikamenten, dann ist dies schon zwischen 50% und 70%. In Deutschland wäre das, wenn man einen Patienten früh erkennen würde, so einen hatten wir ja noch nicht, die schicken ja nur die Patienten her, die eh schon ziemlich am Ende der Fahnenstange angelangt sind, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das überlebt. Also wenn ich jetzt heute Fieber bekäme, man würde sagen, oh, Ebola-Verdacht und ich komme morgen oder heute noch nach Eppendorf, das wäre meine zuständige Klinik,
in Hamburg,
UKE in Hamburg. Dann würden die natürlich vielleicht Untersuchungen machen, dann könnten die Dialyse machen und. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, weil ich ja sehr gesund bin, das überlebe, ist sehr, sehr hoch. Ne? Also man kann schon eine ganze Menge machen, wenn man die Dinge zur Verfügung hat.
Sind Sie denn optimistisch, dass die Lage sich bessern wird in Afrika, in Liberia, Sierra Leone, in Guinea, in dem Maße, in dem jetzt auch die Aufmerksamkeit verstärkt auf das Thema gerichtet wurde?
Ich hoffe, dass die Anstrengungen jetzt mehr und mehr in Gange kommen und dass wir diesen Virus stoppen können, dass wir ihn zurückdrängen können. Allein durch das Verhalten der Leute, die lernen ja mittlerweile auch, dass sie sich nicht anfassen dürfen, dass sie sich desinfizieren müssen. Wenn sie in eine Bank reingehen oder in eine Behörde, müssen sie sich überall die Hände desinfizieren. Überall wird Fieber gemessen, sodass man schon versucht, diese Menschen schnell ausfindig zu machen. Wer ist nicht in Ordnung, wer ist Risiko und so weiter. Ne? Man sortiert den gleich aus und sagt, hier komm, du bist, glaube ich, krank, wir müssen dich untersuchen. Ne? Ja, aber man muss dann auch die Möglichkeit schaffen, dass man Labors hat, dass man untersuchen kann, schnell untersuchen kann und den Leuten dann helfen. Ich befürchte, dass das noch lange, lange, lange nicht zu Ende ist und dass es einfach nicht reicht, weil das ist so abstrakt, diese Krankheit für die Menschen, die hier leben, dass sie, ich glaube, die haben schon Angst, sich anzustecken, wenn sie nur was dafür spenden, weil es spendet kaum ein Mensch dafür. War bei keiner Katastrophe eine so geringe Spendenbereitschaft in ganz Europa wie bei dieser Katastrophe, weil die Menschen sich das nicht richtig vorstellen können. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt böse geworden sind und sagen, mir sind die alle egal, sondern die Menschen zu Hause können sich das nicht vorstellen, wie wirklich schrecklich bitterarm diese Menschen dort sind. Und dass es sich lohnt, auch für diese Menschen zu kämpfen. Also ich finde das.
Sie haben gegen diese Krankheit und für diese Menschen gekämpft und Sie wollen weiterkämpfen. Sie haben gesagt, Sie gehen wieder runter, wissend aber, dass es manchmal an kleinen Dingen hängt, ob so ein Einsatz dann doch gefährlich werden kann. 100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Nein, gibt es in keinem Einsatz. Auch wenn ich hier beim Deutschen Roten Kreuz meine Nachtdienste fahre, auch da gibt es keine absolute Sicherheit, dass ich heil nach Hause komme und dass ich nicht verletzt werde. Natürlich ist es viel, viel höher, das Risiko dort. Aber man kann sich ja nicht immer davor verstecken und sagen, es ist gefährlich und vielleicht kann mir was passieren. Das macht die Menschen ja nicht gesund da drüben. Deswegen kann man ja nicht zu Hause bleiben.
Das war HR Info, das Interview mit Heiner Fricke, der für eine Hilfsorganisation im Einsatz gegen Ebola war. Weitere Informationen und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.